Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Salisbury Tales. Was verschweigen Medien und Politik im Falle des vergifteten russischen Doppelagenten? Von Jens Berger. Vor nun auch schon 10 Tagen brachen im englischen Städtchen Salisbury der russische Doppelagent Sergei Skripal und seine aus Moskau angereiste Tochter Julia auf einer Bank in der Nähe eines Einkaufszentrums zusammen und befinden sich seitdem in einem kritischen, aber stabilen Koma. Stunden später stand der Hauptverdächtige bereits fest, Russland. Ohne Beweise, ja sogar ohne ein einziges Indiz, wird seitdem scharf in Richtung Moskau geschossen. Die NATO ist mit dabei, die Teilnahme Englands an der Fußball-WM in Russland wird bereits offen in Frage gestellt. Lauter kann man kaum poltern und solches Gepolter lenkt natürlich auch von den berechtigten Fragen ab. Und davon gibt es einige. Der Fall Skripal ist keinesfalls so eindeutig, wie er in den westlichen Medien dargestellt wird. Es gibt sogar deutliche Spuren in Richtung einer obskuren privaten Sicherheitsfirma, die aktiv an der antirussischen Propagandakampagne mitarbeitet. Novichok. Am Dienstag äußerte sich die britische Premierministerin Theresa May erstmalig im Parlament zum Fall Skripal. Ihre Rede war zwar angriffslustig, aber auch bis in die feinsten Nuancen vorformuliert und vom Blatt abgelesen. Daher sollte man auch sehr genau auf die exakte Formulierung achten. An keiner Stelle sagte May, dass das Nervengas, mit dem Skripal nach Ansicht der britischen Behörden umgebracht werden sollte, ein Kampfstoff war, der in Russland hergestellt wurde oder den Russland nur besitzt. Sie sagte vielmehr, es handele sich um ein Nervengift von einem Typ, der in Russland entwickelt wurde. Und, Zitat, wir wissen, dass Russland dieses Gift früher produziert hat und noch immer in der Lage ist, dies zu tun. Zitat Ende. Das träfe auch auf das Begriffspaar Sarin und Deutschland zu und dennoch kommt niemand auf die Idee, Angela Merkel sei nun für jeden Sarin-Anschlag verantwortlich. Auch als Indiz in einem Kriminalfall ist diese sehr vage Formulierung schon extrem schwach. Das Gift, das angeblich in Salisbury zum Einsatz kam, soll ein Nervengift aus der sogenannten Novichok-Reihe sein, die in den 70ern und 80ern in der Sowjetunion entwickelt wurde und später in zahlreichen Varianten produziert wurde. Es ist aktenkundig, dass neben den Nachfolgestaaten der Sowjetunion auch die USA Zugang zu Stoffen der Novichok-Reihe hatten, zum Beispiel im Jahre 1999, als Experten der US-Behörden eine Forschungseinrichtung der Sowjets in Usbekistan außer Betrieb nahmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass neben den USA auch Staaten wie Israel und ganz sicher auch Großbritannien sich Kenntnisse über das C-Waffenprogramm der Sowjets beschafft haben. Die britische Forschungseinrichtung, in der fremde Kampfstoffe analysiert und eigene entwickelt werden, ist übrigens Porton Down, das nur einen Steinwurf entfernt vom Tatort Salisbury liegt. Die vermeintliche Tatwaffe ist also noch nicht einmal ein Indiz für die Frage, wer denn der Täter sein könnte. Mehrere Staaten dürften über Kampfstoffe aus der Novichok-Reihe verfügen. Genauere Aussagen dazu wären sicher möglich, wenn die Briten spezifischere Aussagen zum Kampfstoff machen würden. Genau das wollten sie aber nicht und lehnten eine entsprechende Bitte der russischen Ermittlungsbehörden bereits brüsk ab. Die Akte Orbis. Ein russischer Geheimdienstoffizier, der gegen Geldzahlungen Informationen an den britischen Auslandsgeheimdienst verkaufte und dabei rund 300 russische Agenten enttarnte, sollte mit einem Kampfstoff umgebracht werden, auf den nur einige wenige Geheimdienste der Welt Zugriff haben. Völlig klar, dann kommen ja nur die Russen als Täter in Frage. So simpel die Logik der westlichen Medien und Politiker ist, so falsch ist sie. Sergei Skripal hatte offenbar auch engen Kontakt zu mindestens einer weiteren Gruppierung, die durchaus ein Mordmotiv haben könnte. Als Sergei Skripal 1995 als Oberst des russischen Militärgeheimdienstes vom britischen Auslandsgeheimdienst MI6 umgedreht wurde, war es dies wohl das Werk des britischen Agenten Pablo Miller, der fortan als Führungsoffizier von Skripal tätig wurde. Koordiniert wurde die Arbeit offenbar durch Christopher Steele, einen MI6-Agenten, der in Moskau tätig war. Steele ist kein Unbekannter. Zwischen 2006 und 2009 war er Abteilungsleiter Russland im MI6. Er war es auch, der damals im Mordfall Litwinenko die Ermittlungen leitete und, entgegen der Indizienlage, Russland als Hauptverdächtigen ausmachte. 2009 verließ Steele den MI6 und gründete seine eigene private Sicherheitsfirma mit dem Namen Orbis Business Intelligence. Das Haupttätigkeitsfeld von Orbis war und ist es, Vorwürfe gegen Russland zu fabrizieren. Orbis war es, die von einem privaten Kunden den Auftrag erhielten, im Rahmen des sogenannten Project Charles Mange, Projekt Karl der Große, den angeblichen Eingriff Russlands in den Wahlkampf von Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland zu belegen. Falschmeldungen über russische Trollarmeen, die russische Finanzierung von Le Pen, Berlusconi und der AfD und angebliche Pläne Moskaus, die EU zu zerstören, stammen allesamt von Orbis und wurden von Medien und Politik willfährig weitergegeben. Aber nicht nur das. Orbis war es auch, die für die US-Demokraten im Wahlkampf das umstrittene Trump-Dossier erstellten, die Mutter aller Verschwörungstheorien, nach denen Putin zugunsten Trumps in den US-Wahlkampf eingegriffen haben soll. Christopher Steele ist kein kleiner Fisch, sondern der große Karpfen im Teich der westlichen Anti-Putin-Propaganda. Das Auftauchen seines Namens im Umfeld des Mordversuches von Salisbury sollte eigentlich sämtliche Alarmglocken klingeln lassen. Vor allem dann, wenn man weiß, dass auch Skripals MI6-Führungsoffizier Pablo Miller Angestellter von OBE, Orbis Business Intelligence, war und laut eines vor wenigen Tagen gelöschten Profils bei LinkedIn das OBE-Büro in der Kleinstadt Salisbury geleitet und Skripal-Presseberichten zufolge ziemlich häufig getroffen hat. Halten wir also als Fakt fest: Skripal hat sich regelmäßig mit seinem ehemaligen Führungsoffizier getroffen, der für das Unternehmen tätig ist, das eine Art Marktführer in Sachen Anti-Putin-Propaganda ist. Das ist doch eine interessante Sache. Warum liest man davon in den deutschen Medien nichts? Die genannten Fakten lassen für den ehemaligen britischen Top-Diplomaten Craig Murray nur den Schluss zu, dass wohl auch Sergej Skripal für Orbis tätig war. Wahrscheinlich hat Skripal wohl auch am Trump-Dossier mitgearbeitet. Skripal war als wahrscheinlich für eben jenes dubiose Privatunternehmen tätig, das in Europa, Projekt Charles Mange, und den USA, Trump-Dossier, sehr maßgeblich an der antirussischen Propagandakampagne beteiligt war. Dies ist kein Beweis, in welche Richtung auch immer, aber zumindest ein sehr starkes Indiz und ein ganz klarer Fingerzeig, in welche Richtung die britischen Behörden nun ermitteln sollten, nämlich in Richtung Miller, Steele und Orbis. Freilich könnten das alles nur Koindizienten sein, wahrscheinlich ist dies aber nicht. Cui bono? Ganz sicher nicht die Russen. Für Medien und Politik lag der Fall schon Stunden nach der Tat auf der Hand. Niemand anderes als die Russen kann der Täter sein. Dabei lernt doch jeder Krimi-Freund, dass Ermittler beim Fehlen von klaren Beweisen und Indizien erst einmal nach dem Motiv fragen sollten. Haben die Russen wirklich ein Motiv? Jein. Natürlich hätte theoretisch jeder Staat, der gegen Geld von einem Doppelagenten verraten wurde, ein Motiv, diesen Verräter später zu töten, um auch potenzielle Nachfolger abzuschrecken. Aber dieses Problem ist so alt wie das Spionagehandwerk und spätestens seit dem Kalten Krieg hat sich zwischen den Machtblöcken ein System etabliert, bei dem Spione eine Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte mit auf den Weg gegeben wird. Inhaftierte Spione werden in unregelmäßigen Abständen ausgetauscht. Das war auch im Fall Skripal so, der nach nicht einmal 4 Jahren Haft im Rahmen eines Agentenaustausches nach Großbritannien ausreisen durfte. Würde ein Geheimdienst, egal welcher Nation, dieses System, das ja auch einen impliziten Schutz für alle Spione darstellte, ohne Not durch einen sinnfreien Rachemord zerstören und damit das Leben der eigenen Leute gefährden? Das wäre dumm. Noch dümmer wäre im konkreten Fall das Timing. Warum sollte Russland kurz vor der Wiederwahl Putins und der Eröffnung der Fußball-WM, die ohnehin zum Gegenstand massiver Anti-Russland-Propaganda werden wird, den Hetzern im Westen ohne Not eine solche Steilvorlage geben? Die kalten Krieger der Taz und des Guardians überschlagen sich schon gegenseitig beim Ausdenken möglicher Sanktionen gegen Russland. Bemerkenswert auch, dass der angeblich linksliberale Guardian ganz offen empfiehlt, russischen Medien wie RT die Sendelizenz zu entziehen. Man kämpft offenbar nur dann für die Pressefreiheit, wenn es den eigenen Interessen dienlich ist. Das britische Königshaus bleibt der WM jedenfalls fern, während ein Boykott dem eigenen Volk wohl kaum zu verkaufen ist. Dies ergab auch eine Umfrage der Bild. Da ist noch einiges an Hetze zu erwarten und der Fall Skripal eignet sich sehr gut dafür. Es sind jedoch nicht nur die Transatlantiker und Kriegshetzer im Westen, denen der Fall Skripal in die Karten spielt. Craig Murray weist auf einen Profiteur hin, den hierzulande fast keiner auf der Karte hat: Israel. Israel verfügt über offenbar die Tatwaffe, hat mit dem Mossad, einer der professionellsten Organisationen für Auftragsmorde, an der Hand, ist durchaus fähig, Spuren in die falsche Richtung zu legen und hat vor allem ein Motiv. Das russische Engagement in Syrien untergräbt die israelischen Interessen im eigenen Vorhof und der russische Einfluss im Libanon und in Irak ist Israel ohnehin ein Dorn im Auge. Natürlich gibt es auch kein Indiz und erst recht keine Beweise, der eine israelische Tatbeteiligung belegen könnte. Aber die gibt es im Falle Russland auch nicht. Beides sind Arbeitshypothesen. Seltsam nur, dass die eine Hypothese als ziemlich sicherere Wahrheit gehandelt wird und die andere Hypothese nicht einmal angedacht wird. Und zum Thema Orbis werden wir sicher auch in den nächsten Wochen nichts in unseren Zeitungen lesen, obgleich hier ein öffentliches Interesse sehr eindeutig zu erkennen ist. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.